Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
When they see a woman with a gun, they're so afraid they begin to shake.
Warum Kämpfer der IS-Terrormiliz so Angst haben vor Frauen, wie hier eine kurdische Soldatin in einer BBC-Dokumentation schildert, erfahren wir gleich. Unterwegs sind wir nämlich heute im Norden Syriens, in der autonomen Selbstverwaltung der Kurden, die es dort seit 10 Jahren gibt, auch Rojava genannt und vor allem für Frauen große Freiheiten gebracht hat, sodass einige heute schon von der Frauenrevolution sprechen. Ich bin André Zanto, hallo, und im Norden Syriens, in den kurdischen Gebieten, wollte Linda Peikert mehr erfahren über diese Revolution und war zu Beginn in einem besonderen Dorf.
Nahe der Stadt Amude, hinter einem kleinen Hügel im Norden Syriens, liegt das Frauendorf Jinwar. Jin heißt Frau auf Kurdisch. Hier leben Frauen kollektiv zusammen. Sie wählen eine Dorfsprecherin, betreiben Landwirtschaft, einen Dorfladen und eine kleine Bäckerei. Es gibt eine Schule, die auch Kinder aus den umliegenden Dörfern besuchen.
Das Leben ist etwas, das man aufbaut. Stück für Stück taste ich mich an mein eigenes Leben heran.
Zeynep war eine der ersten Bewohnerinnen dieses außergewöhnlichen Projekts. 2017 kam sie mit ihrem Sohn Shia nach Jinwar. Warum sich die Frauen dazu entscheiden, nach Jinwar zu ziehen, hat unterschiedliche Gründe. Manche aus Überzeugung, manche flohen vor Krieg, andere vor ihrer Zwangsehe.
Ich bin mit 15 oder 16 Jahren verheiratet worden. Ich war noch sehr klein, ich hatte das Leben noch nicht verstanden und wurde schon zur Braut. Ich war noch ein Kind und wusste nicht, was es bedeutet, zu heiraten. Ich konnte kein Essen kochen, ich war noch sehr unselbstständig.
Zeynep sitzt auf gemusterten Sitzpolstern in ihrer kleinen Hütte und lässt ihren Blick durch den Raum schweifen. Tiefe Furchen ziehen sich durch ihr Gesicht. Sie erzählt von ihrem früheren, viel älteren Ehemann.
Er hat mich geschlagen. Ich habe Gewalt erfahren. Das war für mich kein Leben, das ich dort geführt habe. Aber ich hatte mich, weil ich schwanger war, entschieden, mein Leben weiterzuführen. Ich wollte mein Kind erziehen und ihm etwas beibringen, aber auf keinen Fall bei dem Mann bleiben.
Zeynep ist Kurdin und in der Türkei aufgewachsen. Sie floh vor ihrem Ehemann nach Nordsyrien, in die von mehrheitlich Kurden und Kurdinnen autonom verwalteten Gebiete. Erst in ein Flüchtlingscamp, dann erfuhr sie von Jinwar. Im Frauendorf hat Zeynep verschiedene Weiterbildungen besucht. Die Aufgaben der Frauen im Dorf rotieren, so soll jede regelmäßig etwas Neues lernen. Auch ihr Sohn Shia fühle sich in Jinwar zu Hause.
Im Dorf ist unser Leben sehr schön geworden. Mein Sohn Chia geht hier zur Schule, er lernt etwas, er ist super schlau, er mag die Schule.
Dass Zeynep arbeitet, sich weiterbildet und ihr Sohn Chia eine Schule besucht, ist nicht selbstverständlich in der Region. Aber vor 10 Jahren wurde eine Revolution in der nordsyrischen Stadt Kobani ausgerufen. Diese Revolution sollte sich zur Frauenrevolution entwickeln. Bunte Fähnchen flattern über dem schwarzen Stadion in der nordsyrischen Stadt Raqqa. Die übersteuerte Musik dröhnt aus Lautsprechern neben einer Bühne, die mitten auf der grünen Rasenfläche aufgebaut ist. Eine Frau mit blondiertem Haar wendet sich zu einer anderen, die ein Palästinensertuch als Kopfbedeckung nutzt. Ältere Männer mit bodenlangen, weißen Gewändern sitzen auf den Steinbänken der Tribüne. Heute ist es nur schwer vorstellbar, dass vor wenigen Jahren in diesem Stadion die blutrünstigen Schauprozesse des sogenannten Islamischen Staats stattfanden.
Unser ganzes Leben hat sich unter dem IS verändert, besonders für die Frauen. Zuerst haben sie den Frauen auferlegt, sich voll zu verschleiern, dann kamen weitere Regeln hinzu. Alles unter dem Deckmantel des Islam. Sie haben eine Sittenpolizei eingeführt. Jede Frau, die einen Fehler gemacht hatte, wurde auf einem öffentlichen Platz bestraft. Sie wurden ausgepeitscht, gesteinigt oder vergewaltigt.
Sagt Ruth. Sie ist Mitarbeiterin bei einer Hilfsorganisation für Frauen und lebt in Raqqa. Auch während der düsteren Jahre der IS-Herrschaft.
Raqqa war von der Welt abgeschnitten. Sie haben die Satelliten gekappt. Außerdem hat der IS um die Region Landminen gelegt.
Eine Schreckensherrschaft, die anfangs endlos erschien. Doch 2015 wurde der IS zuerst in Kobane besiegt und später 2017 in Raqqa. Die kurdische Volksverteidigungseinheit YPG und die Fraueneinheit YPJ waren daran maßgeblich beteiligt. Besonders die jungen Frauen, die die IS-Kämpfer mit ihrer eigenen Ideologie schlugen. Frauen sind laut der Dschihadisten unrein, deshalb fürchten die dschihadistischen Terroristen die Kämpferinnen besonders. Wer von einer Frau getötet wird, kommt laut ihres Glaubens nicht mehr in den Himmel.
Für uns ist die kurdische Frau ein Vorbild. Wir haben die kurdischen Frauen gesehen, wie sie ihr Land verteidigt haben und zu Märtyrerinnen wurden. In Kobane hat die Frau Widerstand geleistet und diese Unterdrückung für sich nicht akzeptiert. Sie hat gekämpft, wurde verletzt und ist gefallen.
Bis zum Sieg der kurdischen Milizen in Kobane galt der IS quasi als unbesiegbar. Nach dem ersten Erfolg schlossen sich auch arabische Frauen in Raqqa der Frauenverteidigungseinheit YPJ an.
Die arabische Kultur wurde dadurch aufgebrochen. Die Frauen haben angefangen, Waffen und Militärkleidung zu tragen und gekämpft. Damit wurde die erste Barriere von Tradition und Kultur durchbrochen. Das war eine große Errungenschaft für die Frau.
Ruth und ihre Kolleginnen von der Hilfsorganisation in Raqqa unterstützen Frauen bei häuslicher Gewalt und jeglicher Form von Unterdrückung. Spezialisiert sind sie unter anderem auf Cybererpressung junger Frauen, die in konservativen Familien immer wieder zum Tod führen können. Ruth gibt es Kraft, nach Jahren der eigenen Unterdrückung heute anderen Frauen Unterstützung zu bieten. Doch die Stabilität in der Region bleibt wackelig. Zahlreiche sogenannte IS-Schläferzellen befinden sich nach wie vor im Untergrund.
Wir Frauen in Raqqa fragen uns, kann es sein, dass der IS wieder erstarkt? Wir lehnen die zahlreichen Drohungen der Dschihadisten in unserem öffentlichen Stadtbild ab. Wahrscheinlich reorganisiert sich der IS im Untergrund bereits. Um den IS nicht wieder an die Macht kommen zu lassen, leisten wir Widerstand. Wir haben Angst, dass wir unsere Errungenschaften verlieren, alles, was wir aufgebaut haben.
Nesrin Pascho sitzt hinter einer Nähmaschine in der nordsyrischen Stadt Haseke.
Wir sind wirklich sehr glücklich, dass wir Frauen arbeiten dürfen. Die Arbeit macht mir Spaß und befreit mich von der häuslichen Unterdrückung.
Feiner Stoff gleitet durch ihre Hände. Eine Kollegin schneidet Material zurecht. Eine andere steckt sandfarbenen Stoff an einer Büste ab.
Seit 2015 mache ich diese Arbeit. Es hat sich sehr viel geändert. Heute können Frauen rausgehen oder spazieren gehen, so viel sie möchten. Früher musste selbst eine Frau, die gearbeitet hat, direkt wieder nach Hause. Heute kann die Frau tun und lassen, was sie möchte. Die Frau ist frei. Sie kann selbst entscheiden.
Jahrzehnte herrschte in Syrien das Assad-Regime. Dann kam 2011 der Aufstand, dann der Bürgerkrieg und die Dschihadisten. Für die meisten Frauen war es in diesen Zeiten undenkbar, selbst arbeiten zu gehen. Ihr Platz war zu Hause. Aber die Ausrufung der Revolution 2012 in Kobane änderte die Lage in der Region. Die Kurdinnen und Kurden begannen sich selbst zu verwalten auf dem Gebiet mit dem kurdischen Namen Rojava, was für Westkurdistan steht, in Abgrenzung zu den kurdischen Gebieten in der Türkei, dem Iran und Irak. Seit 2018 heißt das Gebiet Autonome Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien und besitzt einen multiethnischen Anspruch. Das bedeutet auch Städte wie Haseke ohne eine kurdische Mehrheit gehören dazu. Hier beschäftigt die Frauenkooperative Lawinen etwa 20 Frauen.
Wenn wir gemeinsam ein Projekt entwickeln, gibt es viele Ideen und wir sehen, dass es den Frauen nicht nur um Geld geht. Also nicht nur darum, wie sie mehr Geld verdienen können. Deshalb gibt es auch Bildungsangebote. Es geht auch darum, Frauen zu verändern, dass sie sich weiterentwickeln.
Sagt Cheva Mohammed. Sie ist Vorsitzende aller Frauenkooperativen im Kanton Haseke. Auch sie konnte vor der Frauenrevolution nicht arbeiten gehen.
Vor der Revolution hat mein Mann gearbeitet. Ich war zu Hause. Jetzt kann er nicht mehr arbeiten und ich gehe arbeiten. Wir helfen uns gegenseitig. Die Beziehung hat sich auch verändert. Früher kam er manchmal von der Arbeit und war sehr gestresst. Wenn er heute gestresst ist, dann sage ich, komm runter, entspann dich. Wir haben heute einen ganz anderen Umgang miteinander.
Außerdem, sagt sie, als das Mikrofon aus ist, mit verschmitztem Lächeln, gefalle ihr besonders gut, dass ihr Mann ihr heute den Abschiedskuss gebe. Früher sei das andersherum gewesen. Man müsse sich ja nicht vom Ehemann trennen. Die neuen Möglichkeiten der Frau könnten auch der Ehe gut tun.
Sehr viele Probleme hängen auch damit zusammen, dass Frauen keine eigenen unabhängigen finanziellen Mittel haben. Und in dem Bereich hat das vor allem für Frauen in der Gesellschaft sehr viel gebracht, dass sie auch sehen können, das ist ein Weg für mich, unabhängiger zu werden und nicht so sehr an meinen Mann zu hängen und seine Gewalt zu erfahren.
Dilla Dirik ist selbst Kurdin, in Deutschland aufgewachsen und arbeitet heute als promovierte Soziologin im britischen Oxford. Ihr Forschungsschwerpunkt, die kurdische Frauenbewegung. Von der Unterdrückung bis zur Frauenrevolution.
Wenn man den Begriff Revolution hört, denkt man natürlich immer erst an einen dramatischen Punkt, nachdem alles anders wird. Aber ich denke, Frauenrevolution, wie sie in der kurdischen Bewegung definiert wird, ist anders zu verstehen. Denn allgemein wird die Revolution nicht als ein Tag definiert, nachdem alles anders wird, sondern ein sehr langer gesellschaftlicher Prozess, der jahrzehntelang oder jahrhundertelang dauern kann.
Ein Prozess, der mit der Parole Jin Jian Azadi, Frauen leben Freiheit, für die Gleichstellung der Frau kämpft und seit dem Ausruf der Revolution die Möglichkeiten der Frauen in Nordostsyrien enorm erweitert hat. Das heißt, praktisch vor Ort überall soll Gleichberechtigung herrschen.
Ein Mann und eine Frau an der Spitze jeder Organisation und Kommune und jedem Rat und so weiter. Aber auch im Bereich der Justiz zum Beispiel, allgemein im Bereich der Bildung. Zum Beispiel wird darauf aufgepasst, dass die Bildungsmaterialien zum Beispiel keine Stereotypen beibringen.
Doch es gibt nicht nur die Doppelspitze als Sicherung der Machtposition für Frauen. Ein zentrales Element dieses Kampfes innerhalb der Gesellschaft sind autonome Frauenstrukturen. Also Institutionen, die ausschließlich für Frauen sind. So, dass die Frauen
zum Beispiel in ihren autonomen Strukturen die generellen Strukturen, also die gemischten Strukturen, kritisieren können. Sie haben ein Veto, aber die generellen Strukturen können sich nicht in die Arbeit der Frauenbewegung einmischen.
Wenn also zum Beispiel ein lokaler Rat für etwas stimmt, doch die lokale autonome Frauenstruktur das für problematisch hält, haben sie ein Vetorecht. Andersherum gilt das nicht. Redaktionskonferenz bei Jin TV in der nordsyrischen Stadt Amude. Sieben junge Frauen besprechen im Newsroom die Nachrichten des Tages. Jin TV heißt übersetzt Frauenfernsehen. Hier arbeiten nur Frauen vor und hinter der Kamera. Seit 2018 ist Jin TV in verschiedenen Sprachen auf Sendung. Allein in Nord- und Ostsyrien hat der Sender mehr als 70 Mitarbeiterinnen.
In den meisten Redaktionen wurden Frauen nur als Moderatorinnen oder Schönheitsfiguren genutzt, um die Zuschauer an den Fernseher zu binden. Aber die Frauen durften selten in Verantwortungspositionen mitarbeiten.
Dietschle Ito ist eine erfahrene Redakteurin und Moderatorin. Für sie macht es einen großen Unterschied, in einem Kollegium mit nur Frauen zu arbeiten. Und sie möchte gemeinsam mit ihren Kolleginnen das öffentliche Bild der Frau verändern und andere Blickwinkel sichtbar machen.
Vom politischen Programm über die Gäste, die eingeladen werden, die Sprache, die man benutzt oder die Art und Weise, wie man moderiert. Bei Jin TV können wir vieles anders machen, immer aus dem Blickwinkel der Frau. Das ist keine Welt, in der Männer alleine führen sollten, sondern das ist eine Welt, wo man zusammenführen könnte.
Und damit meint Dietschle Ito nicht nur Nord- und Ostsyrien.
Unser Ziel ist nicht nur die Frauenrevolution in Rojava, sondern eine universelle Frauenrevolution, denn auf der ganzen Welt werden Frauen unterdrückt. Die Frauenrevolution in Rojava ist zum Vorbild geworden. Wir wollen, dass sich alle Frauen gegenseitig unterstützen und die Gleichstellung in den Gesellschaften nach vorn bringen.
Hallo, Herr Zanto.
Das ist Birgit Ammann, Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Fachhochschule Potsdam. Seit den 80er Jahren forscht sie zu den kurdischen Gebieten, schreibt Artikel und bereist die Region. Auch gerade als ich sie heute erreicht habe, ist sie in irakisch-Kurdistan. Per Internetleitung konnte ich sie dann fragen, wie einzigartig die gehörte Selbstverwaltung der Kurdinnen und Kurden in Nordsyrien ist im Vergleich mit den anderen drei kurdischen Gebieten im Irak, dem Iran und der Türkei.
Also ich würde mal ein bisschen anders anfangen. Wenn man jetzt überlegt, welche Maßstäbe man ansetzt, dann ist natürlich der Islamische Staat, der sogenannte, ein Maßstab. Und wenn man den ansetzt, der ja wirklich mit aberwitzig menschenverachtenden Prinzipien herangeht an die Sache, dann ist es überhaupt keine Frage, dass es große Vorteile für Frauen gibt. Aber auch im Vergleich zu, sag ich mal, historischen früheren Staatspolitiken und vor allem gesellschaftlichen Traditionen gibt es in der Theorie ohne Frage große Fortschritte. Es gibt also Genderquotenregelungen, ethnische Quotenregelungen, religiöse Quotenregelungen. Das ist völlig neu und nicht nur für den Mittleren Osten. Also von der Idee könnten sich diverse Staaten durchaus eine Scheibe abschneiden. Also so ein basisdemokratisches, sozialistisch orientiertes Grundmodell, was wirklich die Teilhabe aller gesellschaftlicher Gruppen anstrebt, ist schon ein enormer Vorteil.
Neben den Fortschritten für Frauen gibt es aber auch Kritiker, die davor warnen, das Bild auf Rojava und andere kurdische Gebiete zu verklären. Was sehen Sie als berechtigte Kritikpunkte an?
Das ist nicht ganz einfach. Die Region Rojava erfährt international sehr große Sympathie, auch von meiner Seite. Wir haben also, sage ich mal, zunächst mit politisch aktiven, wirklich sehr mutigen Menschen, die verschiedenen verfolgten Minderheiten angehören, zu tun, die ständig und von verschiedenen Seiten massiv angegriffen werden, also militärisch auch angegriffen werden, keine verlässlichen Partner haben und im Zweifelsfall auch nicht geschützt werden. Trotzdem, und das ist eben der Teil, der durchaus schwerfällt, muss gesagt werden, dass es sowohl in politikwissenschaftlichen Fachkreisen als auch in der Bevölkerung von Rojava selbst auch ganz erhebliche Kritik an der tatsächlichen Umsetzung gibt. Zum Beispiel hat es politische Opposition sehr, sehr schwer. Die wird auch kaum thematisiert in Berichten. International definierte Menschenrechte, also wirklich Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Presse- und Versammlungsfreiheit, werden durch die politische Führung eingeschränkt, mitunter sehr stark. Natürlich hat so eine Regierung, wir sprechen ja von einer Regierung eines Quasi-Staates, haben die genauso ihre Geheimdienste, ihre Pressezensurmechanismen, Gefängnisse, Gerichte und so weiter wie andere Regierungen. Die funktionieren leider keinesfalls immer nach rechtsstaatlichen Prinzipien. Es wird also sehr viel mit Einschüchterung agiert, sehr viel Willkür gegen unliebsame Personen und Gruppen. Solange jemand der Parteilinie folgt, ist alles prima, aber wenn sie abweichen, kann es ganz erhebliche Probleme geben.
Aus der Türkei kommt ja auch immer Kritik, deswegen droht Präsident Erdogan auch erneut einzumarschieren in das Gebiet in Nordsyrien, um eben die Region von, Zitat, Terroristen der Kurdenmiliz YPG zu säubern. Sehen Sie auch so eine klare Verbindung wie er zur PKK, die ja in der Türkei operierte und auch in der EU auf der Terrorliste steht?
Klar, gibt es ganz enge Verbindungen zwischen der PYD und der PKK. Das PYD muss man sagen, weil was Sie jetzt gerade nannten, sind ja die militärischen Einheiten, also die Armee, die eigentliche Akteurin, politische Akteurin ist die PYD. Diese beiden haben aber niemals überhaupt eine Chance gehabt, ihre Verbindungen transparent zu machen, weil die öffentliche Wahrnehmung und auch politisches Handeln, auch in Deutschland, von einer wirklich primitiven und polemischen Simplifizierung von Tatsachen historischer und aktueller Natur geprägt ist. Und diese Simplifizierung, diese Polemik geht von der türkischen Regierung aus. Also Erdogan bezeichnet zwar immer ein bisschen abhängig vom Kontext, aber im Prinzip weiterhin pauschal und ohne jede Hemmung alles Kurdische in der Türkei und in Syrien als Terrorismus. Ausnahmen macht er dann, wenn er im Wahlkampf ist und kurdische Stimmen braucht und dann, wenn er sich wirtschaftliche Vorteile erhofft, zum Beispiel aus der Zusammenarbeit mit der kurdischen Region im Irak. Und diese Sichtweise nutzt er natürlich auch, um sein politisch und militärisches Vorgehen zu rechtfertigen. Die Türkei hat faktisch die Region eines anderen Staates besetzt und wütet dort praktisch unkontrolliert. In den kurdischen Grenzregionen Irak und Syrien sind Angriffe von seitens türkischen Militärs leider eine Art Alltag. Es kommt immer wieder zur Tötung völlig unbeteiligter Menschen. Ich kann das von hier einfach auch sagen, da werden Familien, die picknicken, werden getroffen von Drohnen oder Raketenbeschuss. Jugendliche, die fischen gehen in den Bergen, Frauen, die sich einfach nur auf der Straße bewegen. Dagegen geht niemand vor. Diese Opfer werden unter der nur von türkischer Seite benannten Statistik gezählt. Wird gesagt, wir haben so und so viele PKKler, also Zitat Terroristen, umgebracht. Niemand geht dagegen vor, weil es eben in beiden Fällen keine mehr intakten Nationalstaaten sind, also Irak und Syrien. Man folgt dem Glauben, es gehe in Anführungszeichen nur um den Kampf gegen Terrorismus. Also das ist wirklich hochproblematisch alles.
Gibt es denn, Sie haben das jetzt angesprochen, die Verbindungen, überhaupt große Verbindungen zwischen den Kurdengebieten in der Türkei, in Syrien, dem Irak und dem Iran, was jetzt die Kämpfer betrifft, Politiker oder auch normale Familien?
Also da muss man wirklich sehr stark unterscheiden zwischen Bevölkerung und Regime. In der Bevölkerung gibt es sehr, sehr enge Verbindungen. Das sind verwandtschaftliche, also einfach familiäre und auch humanitäre Verbindungen. Es gibt sehr viele Fluchtbewegungen und auch Arbeitsmigration in alle möglichen Richtungen. Das ist also nicht nur in einer Richtung, sondern es geht von einem Teil in den anderen und auch immer wieder und in großen Zahlen. Es gibt immense Verbundenheitsgefühle zwischen den Kurden und Kurdinnen, sehr viel Solidarität und ein, wie gesagt, großes Zusammengehörigkeitsgefühl in der Bevölkerung. Politisch sieht es ein bisschen anders aus. Insbesondere sind sich PKK, PYD und die Demokratische Partei hier in der kurdischen Autonomieregion im Irak absolut spinnefeind. Und das wird insbesondere von Seiten der PKK, PYD in der Bevölkerung sehr stark geschürt. Und das ist natürlich schade, weil da ein großes Potenzial auch zerstört wird. Militärisch klar, die Armee von Rojava praktisch, die besteht zu einem sehr hohen Anteil aus Menschen, die in der Türkei, also im kurdischen Teil der Türkei geboren sind. Da gibt es natürlich sehr viel hin und her. Also die Kämpfer und Kämpferinnen sind großenteils nicht mehr in der Türkei, sondern eben tatsächlich im Nordirak ansässig, was wieder zu Spannungen führt, weil die hiesige Bevölkerung, also im Irak natürlich, sagt, die sind hier auf unserem Gebiet und deswegen kommen die türkischen Flugzeuge und bringen unsere Leute um. Auf der anderen Seite, wo sollen die Kämpfer hin? Also es ist sehr kompliziert und es gibt sehr, sehr komplexe und schwierige und aber auch sehr positive Verbindungen.
Sie sind ja gerade in irakisch-Kurdistan. Wir hoffen, dass die Leitung noch weiterhin jetzt hält. Dort gibt es ja ein eigenes Parlament für diese autonome Region, eigene Militäreinheiten. Ist das schon das Maximum an Selbstbestimmung, was eben Kurden in der Region erlangen können? Oder glauben Sie, da geht noch mehr an den nächsten Jahren?
Also rein formal würde ich sagen, geht nicht viel mehr, zumal auch die Kurden und Kurdinnen selbst nur noch selten nach einem, also sag ich mal realistisch, nach einem gemeinsamen, unabhängigen Staat rufen. Aber es ist hier schon ein Quasi-Staat, Strukturen in fast jeder Hinsicht. Zufrieden sind die Menschen aber hier auch nicht unbedingt. Ja? Also die Region ist sicher, vergleichsweise sicher. Das reicht aber natürlich vielen auf Dauer nicht aus. Also Menschen entwickeln sich weiter, es kommen neue Generationen. Die wirtschaftliche Situation ist für die meisten hochproblematisch. Wir haben ja eine kleine sozusagen Erbelite, die über wirklich ziemlich unermesslichen Reichtum verfügt. Es gibt ein hohes Maß an Korruption und Vetternwirtschaft, so wie das im Mittleren Osten leider sehr weitgehend üblich ist. Große Brüche zwischen politischen Gruppen innerhalb dieser autonomen Region, die kaum überwindbar scheinen, und natürlich auch gewisse Menschenrechtsverletzungen, Einschränkungen in der Meinungsfreiheit und so weiter. Zu den Frauen ist zu sagen, dass auch hier man gerne von der besonderen Stellung von Frauen spricht und das gerne, also gerade dem Westen gegenüber, der das natürlich auch dankend annimmt, zum Einsatz bringt. Aber auch hier sieht die Realität anders aus als die Darstellung nach außen. Das betrifft politische Teilhabe, Bildungswesen, familiäre Kontexte und so weiter. Also insofern ist die Frage, ob noch mehr geht. Also demokratisch, partizipatorisch geht in allen Teilen noch mehr. Und das wäre aus meiner Sicht deutlich wichtiger als jetzt, was früher ja mal die Maximalforderung war, einen gemeinsamen großen kurdischen Staat zu gründen.
Sagt Birgit Ammann, Professorin an der Fachhochschule Potsdam, derzeit in irakisch-Kurdistan. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Die kurdischen Gebiete im Norden Syriens waren auch schon mal ein Wunsch von Hörerinnen und Hörern hier der Weltzeit. Und zwar im Zuge der Wunschweltzeit. Die gibt es immer in der letzten Folge vor Weihnachten. Auch jetzt suchen wir wieder Ihre Ideen. Schicken Sie uns gern Ihre Vorschläge für ein Auslandsthema, das wir uns hier mal anschauen sollen, an weltzeit@deutschlandradio.de. Ich bin André Zante und freue mich auf Ihre Wünsche.